Liebe Gäste, liebe Freunde, Familienangehörige, liebe Gemeinde, es freut mich sehr, diese Predigt zu eurer Taufe halten zu dürfen. Ja, ich war gestern noch auf einer Führungskräftetagung, von da habe ich so den Eindruck von einem Highlight zum anderen, aber ich muss sagen, hier, das finde ich wesentlich wichtiger, viel spannender, viel beeindruckender, das gibt mir viel mehr. Ich glaube, die Taufe ist auch ein beeindruckendes Fest, ein wichtiges christliches Fest, letztlich eine nach außen dokumentierte Entscheidung dessen, was man vorher bereits geglaubt hat, wo sich eine Entwicklung zeigt. Es ist also nicht eine Endstation oder ein Schlusspunkt, sondern eigentlich ein Doppelpunkt. Die Taufe ist ein Symbol, ein Gehorsamsschritt in der Öffentlichkeit, aber andererseits auch kein Sakrament, wie es manchmal ja dargestellt wird, in dem Sinne, dass die einfache Symbolhandlung Kraft aus sich selbst hätte. Sie bedeutet, um mit dem Römerbrief zu sprechen, ein Hineinnehmen in den Tod Jesu, entsprechend das alte Leben ist gestorben, das, was wir auch schon gehört hatten, und das symbolisiert wird durch das Untertauchen. Auf der anderen Seite, das Auftauchen ist ein Hineinnehmen in die Auferstehung Jesu, also ein neues Leben hat begonnen, das wird dadurch symbolisiert. Das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben darf starten. 1. Timotheus 5, Vers 12 fasst meines Erachtens das Ganze gut zusammen. Hier schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also hier sagt Paulus, das ist ein gutes Bekenntnis, man könnte sagen ein super Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis, das ihr abgelegt habt vor vielen Zeugen. Ich weiß zwar nicht genau, ob Paulus damals explizit die Taufe gemeint hat, aber wir können sie sicher dazu rechnen, wenn er das von Timotheus sagt. Du hast das gute Bekenntnis vor vielen Menschen abgelegt, das habt ihr getan. Das Ganze ist aber jetzt eingebettet, wie Paulus es sagt, in einen Glaubenskampf, in eine Entwicklung, die letztlich bis in die Ewigkeit hineinmündet. Aber er sagt nicht, das gute Bekenntnis habt ihr abgelegt und Punkt, fertig, sondern es geht weiter. Ich habe einen Text gewählt, letztlich Auszüge, von dem ich so einiges an euch weitergeben möchte. Und das starte ich aus Lukas 9, 57 bis 10, 24, davon aber nur einige Passagen. Und ich möchte eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, euch zu zeigen oder mit reinzunehmen, dass der Glaube sich dann auch weiterentwickeln darf. Ich lese die Verse und würde dann einige Sätze dazu sagen. 9, 57 fange ich an. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihnen: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes, und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Ich lese dann weiter, Vers 17 bis 20. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und zuletzt noch Vers 23 und 24. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach: Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ja, hier kommt also einer zu Jesus am Anfang und ist ganz begeistert. Irgendwie hat er scheinbar was erlebt oder merkt, die Jünger, die haben Das ist einfach eine Gruppe, die fasziniert ihn, die beeindruckt ihn, da möchte er dazugehören, ist ganz begeistert und sagt zu Jesus, ich will dir nachfolgen. Man könnte ja erstmal sagen, ja super, endlich mal einer, der begeistert ist, ja, von Kirche, von Glauben, von Gemeinde, wie auch immer, den nehmen wir sofort mit. Und Jesus dämpft ihn, sagt, überleg dir das erstmal, überleg dir, wem du nachfolgen willst. Ein Mann, der vielleicht gar nicht am nächsten Tag weiß, wo er schlafen soll. Die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen. Jesus sagt von sich, ich weiß vielleicht nicht, wo ich morgen oder wo ich übermorgen schlafen soll. Denk auch drüber nach, das kann auch eine unbequeme, unangenehme Sache sein, mit manchen Nachteilen vielleicht verbunden. Der zweite, Jesus dämpft also hier seine Begeisterung so ein Stück und zeigt ihm, das kann auch eine ganze Menge bedeuten. Den zweiten konfrontiert Jesus, er braucht wahrscheinlich diese Herausforderung, die dieser aber leider auch nicht annimmt. Letztlich konfrontiert ihn Jesus mit seiner Lebensgestaltung. Hier war es so, dass der sagt, ja, ich muss erst meinen Vater begraben. Wir verstehen das so, dass der vielleicht schon gestorben war. Es gibt aber auch die Auslegungsmöglichkeit, dass man sagt, dass er erstmal abwarten wollte. Das heißt, der Vater war noch gar nicht gestorben, aber er sagt, ich muss erstmal mein Leben gestalten, ganz normal führen, muss sehen, dass ich Arbeit habe, dass ich mein Leben im Sinne auch meiner Familie wahrnehme. Und wenn mein Vater gestorben ist, dann bekomme ich das Erbe, dann habe ich sozusagen alles erreicht, was ich haben wollte, was ich machen wollte. Und dann kann ich darauf fußend dir nachfolgen, Jesus. Dann habe ich die Zeit, dann habe ich die Möglichkeit, dann habe ich das Geld. Und Jesus sagt, nee, so geht die Rechnung nicht auf, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das setzt als oberstes Ziel. Und wer weiß, in Klammern, wie das dann ist, wenn dein Vater vielleicht in 30 Jahren, in 20 Jahren tot ist, ob du dann immer noch genauso denkst. Das oberste Anliegen soll das Reich Gottes sein. Verpasst diese Chance nicht. Der dritte, auch ihn spricht Jesus an und sagt zu ihm, dass er ihm nachfolgen soll. Und hier hört sich es auch erstmal wieder gut an. Der Mann sagt, ich will dir nachfolgen. Also ein Mann, ein Wort. Ja, ich will, Jesus, auf geht's. Und dann merkt man aber, er zögert. Jesus spürt das, denke ich, auch so raus. Ja, da ist aber noch die Familie, da sind noch die Freunde. So eindeutig möchte ich mich nicht festlegen. Ich muss erstmal zurückgehen, schauen, was die vielleicht so sagen. Letztlich ist er noch in der Vergangenheit verhaftet. Der Blick nach vorne ist noch nicht frei. Er möchte von so einem Beiden so ein bisschen was haben. Nach vorne mit Jesus mitgehen, ja, das findet er spannend, das findet er gut. Aber auch das alte Leben ist noch da, das, was ihn geprägt hat. Und Jesus zeigt ihm, Reich Gottes ist nur im Vorwärtsgang. Das Bild dahinter, hier sagt Jesus von den Ackerfurchen, ja, vielleicht haben wir es jetzt hier und da erlebt, auch ein bisschen in diesem Sommer, wenn so eine Furchen gezogen wurden, das kann man natürlich nur, wenn man gerade ausschaut, sonst wird das krumm und schief und es kann eben nicht eingesät werden. Und diese drei Männer, letztlich, so wie es aussieht, verweigern das, was Jesus ihnen anbietet, ja, wollen doch nicht so mit Jesus nachfolgen. Und Jesus, und das ist für mich so der Switch, sagt dann in 10 Vers 1, deshalb hängt das meines Erachtens auch sehr zusammen, er sagt dann, nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere. Und da möchte ich euch beglückwünschen. Ich glaube, ihr 8, und ich hoffe, viele andere auch hier, gehören zu diesen 70 in Anführungsstrichen, können sich dazu gesellen. Ihr habt es heute bekannt. Wir aber wollen Jesus nachfolgen. Jesus kann euch senden. Er hat euch bestimmt, mit ihm zu gehen. Und ihr habt euch klar positioniert heute. Ihr habt Jesus nicht einfach abgewimmelt, seinen Anspruch kleingeredet, relativiert, ja, aber vielleicht erst mal gucken, ist das wirklich so unbequem, sondern ihr habt gesagt, wir wollen mit Jesus leben, habt das dokumentiert hier vor vielen Zeugen und das ist eine tolle Sache. Aber ich habe mich auch gefragt, wie sieht es bei uns allen anderen aus? Ja? Jetzt haben 8 das exemplarisch getan, aber ich denke, eine Taufe ist ja nicht nur ein Fest für die Täuflinge, sondern es ist auch eine Herausforderung für uns. Sie haben es jetzt bekannt, bezeugt vor vielen Menschen, aber wie sieht es bei uns aus? Vielleicht bist du sogar jemand, der noch gar nicht zu Jesus gekommen ist, der Jesus noch gar nicht in sein Leben aufgenommen hat. Wir sehen aus der Bibel, Gott hat den Menschen gewollt, geschaffen, geliebt. Gott ist voller Liebe, das zeigt uns die Bibel in erster Linie auf. Er ist absolut gut, aber eben auch gerecht. Und leider hat der Mensch sich am Anfang schon gegen Gott gewandt, die Gemeinschaft mit ihm zerstört. Die Bibel nennt das Sünde und zeigt, dass diese Abkehr von Gott letztlich zu allem schlechten Negativen eigentlich geführt hat, was wir auf der Welt hier erleben. Zu Leid, Krankheit, Streit, Hass, Gier, Ungerechtigkeit, letztlich zum Tod, letztlich sogar zur ewigen Trennung von Gott. Und das Kernstück des Evangeliums sagt eigentlich aus, dass Gott anstatt uns zu bestrafen, weil es ja seiner Gerechtigkeit entsprechen würde, Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, der als einziger ja völlig schuldlos war, ans Kreuz für unsere Sünden bestraft hat und damit ist alles auf ihn genommen worden. Das ist aber kein Automatismus, so wie wir es hier auch sehen. Gott zwingt niemanden, aber wir sollen es persönlich für uns annehmen. Wir sollen sozusagen diesen ausgerollten roten Teppich, da sollen wir mal hingehen und sagen, Jesus, du hast meine Schuld vergeben, du bist für mich persönlich ans Kreuz gegangen, das will ich annehmen. Und Jesus sagt, die Bibel nennt es Glauben, Umkehr, Bekehrung, Wiedergeburt. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das finde ich einfach einen tollen Vers. Ich habe den bei mir so am Plakat in der Klinik da im Zimmer hängen, weil der mich immer wieder beeindruckt. Jesus ist der einzige Weg zu Gott, aber durch ihn können wir auch zu Gott kommen. Das ist keine Theorie oder etwas, was vielleicht für den einen oder anderen gilt, sondern das gilt für alle, jederzeit, immer. Vielleicht ist es dran für dich, diesen Schritt zu gehen, das gute Bekenntnis auch für dich zum ersten Mal richtig festzumachen und Jesus in dein Leben aufzunehmen. Vielleicht bist du auch schon länger Christ, dann gilt diese Taufe auch als Herausforderung für dich, genauso auch für mich. Vielleicht hast du gemerkt, Mensch, ich bin eigentlich bequem geworden. Ich bin so ein Typ geworden wie dieser erste Mann da, der sagt, ja, Jesus will ich nachfolgen, Gemeinde gefällt mir, aber sobald es gegen meine Bequemlichkeit geht, dann möchte ich es doch lieber anders gestalten. Und da denke ich, kann es wieder so eine Herausforderung zu sein, sagen, nein, ich folge einem Mann nach, der es auch unbequem hatte oder wo es auch mal unbequem werden kann. Vielleicht hat dein Alltag einfach ganz viele Dinge dich prägen lassen, sodass du für Glauben kaum noch Zeit hast. Vielleicht, wenn es so hinten runterfällt, sagst du, gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit für Gemeinde, aber eigentlich prägen dich andere Dinge. Vielleicht ist es Zeit, durch die Taufe dich wieder neu Jesus zur Verfügung zu stellen. Und das möchte ich allen mitgeben und bedanke mich dafür erst recht für die Täuflinge, dass die sagen, jawohl, wir wollen das tun, wir wollen das umsetzen, das ist für unser Leben ganz wichtig. Möchte ich euch beglückwünschen und letztlich wir sehen, dass es ein Prozess ist, wo Jesus uns hineinnehmen will. Auch die Taufe ist ja ein Doppelpunkt, wie wir schon gesagt haben. Und ich denke, dass Jesus Menschen sucht, die ihm nachfolgen wollen, die verfügbar sind, die ihm gehorsam sind. Ist ja auch interessant, was Jesus bei diesen Menschen nicht abfragt. Er fragt zum Beispiel nicht nach dem Abitur oder nach einem Schulabschluss. Ja. Er fragt nicht nach Geld, hätte er auch machen können. Habt da vielleicht ein bisschen Geld über, können wir in unserer Bewegung gut gebrauchen. Er fragt nicht, wie viele Follower sie auf Instagram haben, wie ihr Netzwerk aussieht. Ja. Das hätte ihm ja dienen können. Das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren, sondern er sagt, seid ihr verfügbar, seid ihr da, wenn ich euch rufe, lasst ihr euch mitnehmen, wenn ich euch senden will, und da sind sie zögerlich. Vielleicht, mal gucken, mal schauen, ihr habt es anders gesagt, ihr habt gesagt, wir wollen losgehen. Und das finde ich wichtig und gut, und ich denke, da könnt ihr auf ein Leben schauen, wo es ganz reiche Frucht auch geben darf. Und deshalb möchte ich den ersten Punkt nennen, die Ernte ist groß, der Arbeiter ist wenige. Also einfach sagen, wir hatten gerade was gehört vom praktischen Ding, werde ein Arbeiter. Ihr dürft auch mal schwitzen, euch anstrengen im Reich Gottes. Schaut, das möchte ich euch als erstes vielleicht so mitgeben, wo ihr mitarbeiten könnt, wo du mitarbeiten kannst, welche Begabungen, welche Fähigkeiten hast du. Ja? Gott hat ganz viel in dich, in euch hineingelegt. Ihr seid sozusagen, ja, ihr könnt Gottes Bodenpersonal mit vielen Arbeitnehmerqualitäten werden. Da denke ich, ist eine ganze Menge Potenzial da. Und diese Mischung aus Fähigkeiten, Begabungen, Talenten, das hat sonst keiner. Da seid ihr absolut einmalig. Keiner kann euch ersetzen. Keiner kann sagen, ja, ich mache genau den Job auch, genauso. Das geht nicht. Ihr seid einmalig. Auch eure Biografie. Wir haben ja netterweise Zeugnisse zumindest kurz gehört. Ich denke, ihr könnt vielleicht auch nachfragen, wenn da noch weitere Fragen sein sollten. Was habt ihr sonst vielleicht so in eurem Leben schon gemacht? Aber ihr habt schon einiges erlebt und diese Biografie macht euch ja auch als Persönlichkeit aus. Und das ist auch ein Fund. Bringt das ein. Nehmt das mit rein als Menschen, die sich Gott, Jesus zur Verfügung stellen. Wenn du musikalische Fähigkeiten hast, da sind ja, denke ich, einige, dann bring das mit deiner Musik ein. Vielleicht hast du Freude daran zu lesen, etwas genauer auch zu analysieren. Dann mach es, dann teil aber deine Erkenntnisse vielleicht auch anderen mit. Bring das ein. Vielleicht hast du ein mitfühlendes Herz. Ja, ich glaube, wir haben das bei Timon so erlebt in den letzten Jahren. Mitfühlendes Herz, wo jemand sich gut in andere hineinversetzen kann. Dann nutzt das, um mit Menschen zu reden, die vielleicht so etwas brauchen, einen Zuspruch und Trost. Vielleicht kannst du gut mit Kindern umgehen, dann bring das auch ein. Vielleicht hast du auch, manches haben wir auch gehört, manches Schwierige in deinem Leben erlebt und denkst, oh Mensch, so viel, was mich geprägt hat, auch im negativen Sinne. Manchmal kann Gott das besonders gebrauchen, weil du manchmal für eine bestimmte Menschengruppe auch ein Trost bist, ja, oder besonders auf sie eingehen kannst. Ich denke, Gott kann da jeden von euch, aber auch von uns allen hervorragend gebrauchen. Fang also einfach an, mitzuarbeiten, mitzumachen. Dienst finde ich einfach so vom Namen her gut, so ein Programm von der Willow Creek Church, glaube ich, die im Einklang mit Neigungen, Stärken und Talenten. Fragt euch, was habe ich für Neigungen, was habe ich für Fähigkeiten, für Begabungen, was macht meine Biografie aus? Und du kannst sicherlich an ganz vielen Stellen dann mitmachen, mitarbeiten und die Ernte einbringen. Und die Ernte ist groß, das sagt Jesus auch, es ist keine kleine Ernte. Und da würde ich euch sehr ermutigen, da loszulegen. Und wenn ihr nicht genau wisst, an welcher Stelle könnte der richtige Platz sein, dann probiert aus, fragt andere, macht Fehler. Ja, also jemand hat mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, jeder, der nicht mindestens einen großen Fehler im Jahr macht, der hat eigentlich zu wenig gemacht. Also der hat einfach sich nicht genug engagiert und dann macht man natürlich auch keine Fehler. Jesus nennt hier vielleicht so drei Punkte, wo ich auch Mut machen kann. Jesus schickt seine Jünger nur dahin, wohin er selber hingehen will. Ja, Jesus sagt, er schickt zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt, jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Das heißt, Jesus schickt euch nicht irgendwo hin, wo er nicht da ist oder sagt, das kenne ich gar nicht. Oder ich weiß gar nicht, wie es an eurem Arbeitsplatz, an der Schule, wo auch immer aussieht, da war ich noch nie. Sondern mit seinem Heiligen Geist ist er immer da. Da, wo ihr hingeht, da ist Jesus auch mit seinem Geist. Jesus gibt uns eine wichtige Hilfe auch hier, wird genannt, er sendet sie zu zweit aus. Das heißt, ihr seid immer in einer Gemeinschaft und nutzt das auch. Ja? Seht das nicht als, ja gut, da sind ein paar andere noch dabei, sondern das ist die große Chance, die wir als Gläubigen haben. Jesus kennt uns auch von unserer Psychologie her. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen andere. Und gemeinsames Mitarbeiten, zusammen losgehen, da liegt oft ein besonderer Segen drauf. Das kann allein schon durch einen Gottesdienstbesuch gegeben sein, Hauskreise, gemeinsame Mitarbeiterzeiten. Jesus schickt euch nicht alleine los. Ihr habt immer eigentlich Menschen um euch herum, könnt Menschen um euch herum haben, die euch helfen, unterstützen. Und Jesus macht ihnen Mut, betet. Ja, er sagt einmal, betet für andere, für Erntearbeiter, aber ich glaube, man darf auch für sich beten. Oder wir dürfen auch für euch beten. Ja, also beten, nicht nur, dass man einfach ein besserer Arbeiter wird, sondern dass uns Gott auch zeigt, wo wir mitarbeiten können. Und Gebet hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wem vertrauen wir? Worauf vertrauen wir? Denn Jesus macht hier deutlich aus dem gesamten Kontext, wir sind ganz und gar von ihm abhängig. Ja, das heißt, Jesus sagt, die Ernte ist groß, der Arbeiter ist wenige. Das heißt, es ist immer eine Mangelsituation, eine Situation, die wir auch nie aus eigener Kraft schaffen würden. Selbst wenn wir den größten Mähdrescher hätten, wir werden es nicht aus eigener Kraft schaffen, aber im Gebet dürfen wir uns an Gott wenden, der alles hat. Wir hatten ja diesen einen Vers aus dem Philipperbrief gehört, Gott kann allen Mangel erfüllen. Gott kann alles ersetzen dort, wo es uns fehlt. Und das ist auch wichtig und entscheidend, dass wir uns nicht auf uns verlassen. Das Gebet erschließt alle Kraftquellen. Und jemand hat mal gesagt, das Gebet ist für die Hilflosen. Es ist nicht für die da, die stark sind, die sagen, ja, ich kann ja alles, wozu brauche ich dann das Gebet? Sondern gerade dort, wo man merkt, es reicht von meinen eigenen Möglichkeiten nicht aus, es ist nicht zu schaffen. Da dürft ihr euch im Gebet an Gott wenden und er wird erhören. Und gerade wenn ihr bereit seid, mitzuarbeiten, das ist ja genau das, was Jesus will, dann sind wir auch ganz in seinem Willen. Ein zweiter Punkt, den ich aber auch nicht verschweigen will und mit reinnehmen will, man kann vielleicht nicht alles lesen, darum geht es auch vielleicht gar nicht, sondern ich möchte einfach auch doch deutlich machen, seid nicht naiv oder unbedarft. Seid euch bewusst, ich denke, das gilt auch für uns alle, Glaube ist auch gefährdet. Ja, Jesus spricht hier von Schafen, die sich unter Wölfe begeben sollen. Da würde man ja sagen, das passt ja gar nicht zusammen. Da oben in dem Bild links oben sieht man das so ein bisschen, dass so ein Schaf, was sich so ein bisschen als Wolf sogar verkleidet hat, mitten in der Wolfsherde. Das war so ein bisschen Ausdruck, der ist ja völlig fehl am Platz. Also man kann das allenfalls als Cartoon, als Gag nutzen. Kein Schaf wird natürlich auf die Idee kommen, in eine Wolfsherde reinzulaufen. Schafe muss man auf der anderen Seite sehen, denken wir vielleicht manchmal, ja, das dumme Schaf. Also wenn Jesus hier Menschen mit Schafen vergleicht, ist das eine hohe Wertschätzung. Ein Schaf war damals für einen Hirten ein enormer Wert. Das hat sein Leben ausgemacht, das hat seine Existenz gesichert und er hat sich um jedes einzelne Schaf, wenn er ein guter Hirte war, gemüht. Das war seine Grundlage. Dafür hat er gelebt, gekämpft, gearbeitet. Deshalb waren Schafe damals ein enormer Wert. Schafe selber sind aber aus sich heraus orientierungslos. Sie brauchen auch wieder die Herde, die Gemeinschaft und Schafe haben eben einen Feind. Das ist der Wolf. Weiß nicht, wie wir den Wolf heute so interpretieren. Gibt ja schon Wölfe in Deutschland, schon auch durchaus ein paar Rudel. Also falls ihr beim Teutoburger Wald einen Wolf begegnet, das ist nicht völlig unmöglich. Also die ersten sind schon so in Nordrhein-Westfalen unterwegs, falls ihr mal einen entdecken solltet. Also es gibt Wölfe in Deutschland. Früher waren Wolf aber eben auch ein gefährliches, ein reißendes Tier und die Herden müssen geschützt werden. Und der Wolf ist damit auch ein Beispiel, auch in der Bibel immer wieder, dass Christen, Gläubige auch in Gefahren sind. Und auch euch gilt es sicherlich, Jesus ist da ganz offen und es gibt sicherlich viele Gefährdungen für uns als Christen. Ich will die nicht alle nennen, einfach beispielhaft, ja, ihr könnt da sicherlich noch viele Beispiele zunehmen. Sind ihr Lehren falsche Lehren? Letztlich fängt es da an, wo wir die Bibel nicht mehr ernst nehmen. Vielleicht nur noch sagen, ja, die Bibel enthält Gottes Wort. Das ist ja so, das, was auch in vielen christlichen Kreisen sich ausbreitet. Aber ich muss dann quasi entscheiden, was ist wirklich Gottes Wort, worauf ich mich verlassen kann und was ist vielleicht irgendwie Menschenwort, kulturell bedingt oder wie auch immer, was ich nicht so ganz ernst nehmen muss. Aber den möchte ich mal sehen, der das wirklich rausfindet. Letztlich, wenn wir auf dem darauf uns fortbewegen, dann verlieren wir den Boden unter den Füßen, das einfache Vertrauen in Gottes Wort, denn Gottes Wort ist zuverlässig und das sollten wir uns nicht wegnehmen lassen, da sollten wir ernsthaft dranbleiben. Sünden, klar, die uns immer wieder ereilen können, das werdet ihr sicherlich auch erleben, dass ihr denkt, ah, jetzt habe ich ein weißes Kleid angehabt und jetzt ist alles für die nächsten Jahre gesichert. Nein, ihr werdet feststellen, die Sünde geht immer wieder mit. Sünde ist immer wieder da, zwei Gefahren bestehen dabei. Zum einen, dass man sich dran gewöhnt, dass man ein paar Mal sündigt, in Sünde fällt, denkt, naja, ist nicht so schlimm, machen die anderen auch und man arrangiert sich damit. Die andere Gefahr ist, dass man denkt, das darf ja gar nicht passieren. Wie kann mir das als Christ passieren? Wie ist sowas möglich? Und dann kommt vielleicht noch der Teufel, flüstert ein, oh weia, du bist ja wirklich ein ganz schlechter Christ, wie kann das passieren? Und man entfernt sich von Jesus. Der richtige Weg ist immer wieder neu zum Kreuz zu kommen. Dort alleine können wir Vergebung bekommen, die ist aber immer und vollständig und sicher gegeben. Verführung durch gesellschaftliche Trends, viele Werte, die es noch vor einigen Jahren gab vielleicht, die sind eigentlich aufgelöst. Ein wichtiger Wert für uns, der durch die Gesellschaft weitergegeben wird, ist letztlich, wenn du dich gut fühlst, ist es richtig. Also das widerspricht oft der Bibel, wo Werte eben absolut gesetzt werden. Wissenschaftsgläubigkeit kann uns auch prägen, ja, nur das, was wissenschaftlich bewiesen ist, das ist wahr. Und die Bibel ist einfach da im Vergleich dazu veraltet. Auch das kann einen manchmal durchaus in Zweifel bringen. Säkularismus insgesamt, also die Verweltlichung, Gott spielt im Alltag eigentlich keine Rolle. Entscheidungen werden nicht getroffen, weil Politiker oder gesellschaftlich relevante Leute in die Bibel schauen und sagen, was könnte da drinstehen, wie können wir uns an Gott wenden? Buß- und Bettag ist abgeschafft, solche Dinge. Gott spielt im Alltag eigentlich kaum keine Rolle. Medien, Digitalisierung, vieles Gute, auch Gefahren, ja. Medienkonsum kann unser Lernverhalten verändern, unsere Sozialkompetenz verschlechtern, unser Schlafverhalten beeinträchtigen, sogar zu Süchten führen. Grenzen zwischen gutem Gebrauch und Missbrauch können schwierig sein und in Medien, das wissen wir auch alle, können auch Dinge transportiert werden, ganz schnell, die uns verändern und einfach gefangen nehmen. Drei Gefahrenquellen, klar, sind immer wir selbst, in uns selbst. Alles, was falsches, sündhaftes Verhalten ist, abgekoppelt von Gott. Die Bibel nennt das Fleisch. Ja, Fleisch ist jetzt in der Bibel nicht das Schnitzel, was ich mir nebenan vom irgendwie noch von der Pommesbude hole, sondern Fleisch ist sozusagen ein Fachbegriff. Das, was in meinem Innenleben noch da ist an sündhaftem Verhalten, das beginnt typischerweise im Denken, kann aber auch schnell zur Tat, zum Verhalten werden. Auch das Umfeld, das wäre sozusagen der andere Punkt, das, was ich gerade schon sagte, diese Mischung aus Prägungen, Stimmungen, gesellschaftlichen Trends, Medien, Meinungsbildung. Die Bibel nennt das Welt, ja, also nicht jetzt verwechseln, die Bibel kennt auch Begriff Welt, Umwelt im Sinne von Natur, Schöpfung und so weiter. Aber diese Prägungen, insbesondere dort, wo es darum geht, uns wegzuziehen vom Glauben, das bezeichnet die Bibel als Welt. Geld, Macht, viele Dinge können uns regelrecht faszinieren, beeindrucken. Es gibt sicherlich auch viele Menschen, die verführen und gerade sind es ausgerechnet die, die auch in den Medien so dargestellt werden, als besonders cool, hip, trendy, wie auch immer. Und man denkt, das sind doch eigentlich die Trendsetter, das sind auch die Leute, an denen man sich orientieren könnte. Und oft ist genau das Gegenteil der Fall. Und natürlich auch der Teufel selbst, die Bibel nennt ihn, dass er verführt, uns wegziehen will vom Glauben, uns ängstigen will, Drohszenarien aufführt. Man sieht natürlich also, wie schon gesagt, an dem Bild von den Schafen mitten unter den Wölfen, dass es eigentlich unvorstellbar ist. Ja, man könnte also allenfalls in irgendein Cartoon denken, als Witz, ja, wo ein Schaf sich unter Wölfe begibt. Aber das ist eben hochgefährlich, würde kein Schaf machen. Und letztlich geht es darum, dass was dahinter steckt, dass wir uns nur schützen können, indem wir uns an den guten Hirten wenden. Der Hirte, das sagt die Bibel, Jesus selber bezeichnet sich als Hirte, ist stärker als die Wölfe. Er ist der Einzige, der stärker ist als die Wölfe. Und egal, wo wir sind, Jesus ist dabei, er ist stärker. und er kann uns schützen. Ja, so ein bisschen wie so eine Taucherglocke. Keiner könnte 1000 Meter tief tauchen oder noch tiefer. Mit einer Taucherglocke ist es auf einmal möglich. Darin ist man geschützt. Und so ist Jesus, wenn wir in einer engen Verbindung leben, will uns schützen. Er kann uns auch dort, wo er uns sendet, auch in schwierige Situationen, wo er hier sagt, sogar zu den Wölfen hin, uns bewahren. Geht hin, ich sende euch wie Schafe, wie Lämmer unter die Wölfe. Also erstmal ein krasser Gegensatz. Einerseits also die Warnung, das, was ich sagte, es ist kein Spaziergang, sondern es hat auch jetzt mit Kampf zu tun, mit Nüchternheit, mit kritischer Beurteilung auch unseres Lebensumfeldes. Aber es ist auch eine ganze Hinwendung auf der anderen Seite zu den Menschen, zur Gesellschaft. Wir sollen keine Subkultur bilden, keine einfach nur Verinnerlichung des Glaubens im Herzen, kein Rückzug, sondern wir haben gehört, die Ernte ist groß. Ihr sollt euch damit euren Fähigkeiten, Begabungen einbringen, aber letztlich auch dann zu den Menschen hingehen. Ich will das gar nicht weiter ausführen, aber das ist letztlich unsere Aufgabe, auch eure Aufgabe. Hingehen zu den Menschen, im Haus bleiben, essen, Gemeinschaft mit ihnen haben, Menschen finden, die am Glauben interessiert sind, die offen sind, die bereit sind, ja, sich auf den Glauben auch einzulassen, vielleicht nicht gleich am ersten Tag. Essen, im Haus bleiben, zeigt ja auch, das ist ein Prozess häufig. Aber das macht das Leben ja auch wertvoll, wenn man so mit Menschen in Beziehung tritt, Kontakt hat. Wenn ich mir überlege, wie viele Kontakte, die ich gewonnen habe, wie ich dann auch mit Menschen zusammen gegessen habe oder Zeit mit ihnen verbracht habe, wie viel mir das auch gebracht hat. Es ist ja nicht immer nur ein Geben, sondern im Gegenteil, man erhält auch viel. Und letztlich werdet ihr überall auf Menschen treffen, die offen sind vom Glauben her. Das kann in der Teenie-Jugendgruppe sein, das kann in der Kinderarbeit sein, wo Kinder ganz offen das aufnehmen, was ihr ihnen weitergebt vielleicht. Das kann in eurem Bekanntenkreis sein, das kann in der Schule sein, im Sportverein, auf der Arbeit, vielleicht auch bei besonderen Einsätzen, Aktionen. Das kann hier, wie man rechts unten sieht, bei uns in der Stadt in Detmold sein, das kann auch in einer anderen Stadt sein. Überall sind Menschen, die offen sind. Das hat Jesus hier auch versprochen. Ich kann mich an viele Situationen erinnern von Patienten, wo ich denke, die waren offen für den Glauben auf einmal. Eine ältere Frau, nur ganz kurz als Beispiel, die hatte schwere Erkrankungen hinter sich und sagte dann, ich kann nachts nicht mehr einschlafen, weil ich Angst habe, am nächsten Tag nicht wieder aufzuwachen, ja, einfach zu sterben, weil sie so schwer krank war. Und das hat sie, und sie sagt dann, ja, seitdem glaube ich auch wieder. Und Gott benutzt dann Menschen. Sie sagte, ja, ich hatte bei mir im Zimmer, ich habe lange mit dem Glauben fast nichts zu tun, eine ältere Frau, die hat jeden Abend gebetet, die hat mit mir viel über den Glauben gesprochen. Und so waren die nächsten Schritte möglich. Ein Mensch, der in Not war, der aber erlebt, da ist jemand, der bereit ist, der verfügbar ist, den Glauben weitergibt. Oft sind es auch mehrere Menschen, das kann eure Aufgabe sein. Und auf der anderen Seite, neben Menschen, die offen interessiert sind, finden wir auch immer wieder Menschen, die krank sind. Jesus spricht dir davon, heilt die Kranken, dass wir ihnen Heil, Gottes Zuwendung bringen. Und ich würde es einfach breiter fassen. Natürlich sind es körperlich, buchstäblich, also Erkrankte, aber auch viele Menschen vielleicht in eurer Umgebung sogar, die seelisch krank sind, Depressionen haben, Süchte vielleicht auch dabei sind, Menschen, die in Not sind. Wir denken auch an Flüchtlinge, an Migranten und einsame Menschen. Das ist immer unsere Aufgabe als Gemeinde, uns um solche Menschen zu kümmern. Kranke im weitesten Sinne. Und dort, wo ihr die Möglichkeiten habt, kümmert euch um solche Menschen. Jesus sagt, geht hin. Das ist nicht eine Sache, wo wir einfach nur warten. Wenn sie ein Problem haben, die Gemeindetüren hier stehen ja irgendwie offen, sondern da müssen wir auch immer wieder hingehen. Und das ist unsere Aufgabe. Und Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, bei solchen Menschen, Matthäus 25 lesen, was seien sie, Gefangene, Kranke, Ausländer und so weiter. Jesus sagt sogar so weit, wenn wir uns um solche Menschen kümmern, sagt Jesus, dann habt ihr euch um mich selbst gekümmert. Also Jesus identifiziert sich mit ihnen. Und deshalb denke ich, es ist immer eine Aufgabe, die wir haben, zu diesen Menschen hinzugehen. Vers 9b, sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Erzählt es Menschen, erklärt es ihnen und ladet sie ein. Das Reich Gottes ist nahe, es ist nicht weit weg. Gott ist nicht weit weg. Durch Jesus ist er uns ganz nahe gekommen. Ein vierter Punkt, habe ich jetzt kein Bild zu, bleibt Lernende. Das ist dann schon Vers 17 und die nächsten. Jesus geht hier meines Erachtens den Weg eines genialen Trainers, Mentors, Coaches, Lehrers, Pädagogen, wie man es auch immer bezeichnen will. Und es wird deutlich, bei Jesus gibt es nur Jünger, nicht älter. Ja, also jeder Mensch, der zu Jesus gehört, mit ihm mitgeht, ist immer ein Jünger. Wird vielleicht sogar immer jünger irgendwie. Aber man kann sich nicht ausruhen und sagen, ja, ich bin jetzt 20 Jahre Christ oder wie lange auch immer. Damit weiß ich alles, kann ich alles. Jesus möchte uns immer in diesem Lernprozess mitnehmen. Die Jünger kommen hier also begeistert von dieser Mission zurück. Sie haben was erlebt und Jesus reflektiert das jetzt aber auch mit ihnen. Er bewertet das, bespricht das mit ihnen, lässt das nicht einfach im luftleeren Raum stehen. Und als erstes bestätigt er das, freut sich mit ihnen über ihre Erfahrungen. Und sie haben ja tatsächlich Erfahrungen gemacht mit ihm. Das, was sie vorher, was er ihnen versprochen hat, das haben sie ja erlebt. Da sind Kräfte da gewesen, wo sie stärker waren. Sie haben erlebt, wie Gott mit ihnen gegangen ist. Das, was ihnen vorher zugesagt wurde, das haben sie tatsächlich auf dem Weg erlebt. Aber nicht auf dem Sofa. Und das ist für uns auch, das würde ich euch auch wünschen, dass ihr viele Erfahrungen mit Jesus macht in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, in welcher Form auch immer oder wo auch immer, und erlebt, nicht nur hört davon, sondern erlebt, dass Gottes Wort Realität ist. In eurem Leben, im Leben eurer Umgebung, könnt mir jetzt vieles darüber erzählen, dass es tatsächlich auch so stimmt. Und das haben die hier auch erlebt. Und trotzdem will Jesus das bewerten und nochmal besprechen mit ihnen, denn er sagt, darüber freut euch nicht, interessanterweise. Man könnte eigentlich in Klammern sagen, darüber freut euch nicht alleine, denn das wäre zu wenig. Begeisterung alleine, Erfahrungen reicht nicht aus. Auch die andere Seite, Jesus hat, ich habe es jetzt hier nicht gelesen, auch gesagt, es kann auch Ablehnung geben. Das heißt, auf der anderen Seite auch Frustration, Misserfolg soll nicht dazu führen, dass wir uns zurückziehen und sagen, es hat keinen Zweck oder ich bin so frustriert, ich kann das gar nicht verarbeiten, ich mache nicht weiter, sondern Jesus will dir das Fundament tiefer setzen, das, was wir auch ein Stück gehört haben, letztlich auf die Ewigkeit ausrichten, letztlich das Fundament so legen, dass er zeigt, das kann nur in Jesus selber sein, ja? Nur in ihm als Person, nur in ihm selber kann die Identität da sein, die wir brauchen. Nämlich sich als geliebtes Kind zu wissen, dessen Name im Himmel angeschrieben ist. Das heißt, das ist das Fundament, unabhängig oder über alle Erfahrungen hinausgehen. Und so werden Dinge immer wieder, glaube ich, auch nachjustiert. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch im Weiteren, sucht euch Menschen, mit denen ihr euren Glauben reflektiert, besprecht, vertieft. Das kann sein Hauskreis, das kann Coaching, Mentoring sein. Ich würde mal behaupten, wenn jemand sich hier in der Gemeinde als Coach zur Verfügung stellt, der wird das sogar umsonst machen. Sonst müsstet ihr richtig viel Geld zahlen für einen Coach, der Firmen berät. Da kostet ein Stündchen ordentlich Geld. Vielleicht auch ein Modell, vielleicht wenn jemand Geld verdienen will, ist kein geschützter Begriff. Also man kann sich sozusagen mit ein paar Sachen Coach dann nennen. Da gibt es Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Hier in der Gemeinde habt ihr das umsonst. Da kriegt ihr Coaches eine ganze Reihe zur Verfügung gestellt. Ich würde behaupten, die meisten nehmen kein Geld. Ihr könnt ihnen vielleicht mal einen Kuchen mitbringen oder so. Aber insgesamt würde ich behaupten, sind viele da, die sich da um euch mühen würden. Und nutzt das einfach auch. Ja? Manche sind ja auch so, ich will nicht kritisiert werden. Wer weiß, was der dann in meinem Leben auch vielleicht noch, vielleicht auch an Tag bringt, was mir gar nicht so gefällt. Aber nehmt das als eine Chance. Auch die Predigten, die hier Gottes am Sonntag im Gottesdienst stattfinden, eine Chance. Auch wenn sich jemand noch im geistlichen Ergehen erkundigt. Wie war die stille Zeit? Wo bist du vielleicht am gefährdetsten? Wie entwickelt sich gerade dein Glauben? Oder wenn jemand sagt, Mensch, ich sehe da gute Entwicklungsschritte, kann das vielleicht jetzt in eine andere Richtung gehen? Gibt es Mitarbeitsmöglichkeiten, die sich auftun? Reflexion in der Mitarbeiterschaft, also ganz viele Punkte. Und ich würde euch bitten, einfach diese Chance zu nutzen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die am besten weiterkommen, oft sind die, die demütig sind und die zu anderen gehen und sich dem auch stellen. Die in der Reflexion, im Gespräch, in der Kommunikation, im Coaching, wie man es auch immer bezeichnen will, verbleiben wollen. Und das auch durchziehen und umsetzen. Ein fünfter und letzter Punkt, eigentlich nehme ich das auch, was Erich erzählt hat am Anfang. Vergesst nicht, dass der Glaube ein Privileg ist, auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht so aussieht. Im Himmel, dann sind die Pokale da. Adam hat vor 3 Wochen oder so darüber gepredigt, Privileg des Glaubens. Und als ich hier die Verse 23 und 24 gelesen habe, oder ich habe daran gedacht, als ich die Predigt hörte, gleich an diese Verse in Vers 23 und 24, wo er sich zu den Jüngern wendet und ihnen dann sagt, glückselig, die ihr das seht und erleben dürft, das ist ein Privileg. Glaube ist nicht nur einfach eine Abfolge von Verpflichtungen und Gesetzen, sondern das ist ein Privileg, ein Gewinn, etwas Schönes, ein unbezahlbarer Schatz. Und etwas, wonach sich die Propheten, da kann man ja vielleicht noch sagen, naja gut, die waren sowieso fast schon professionelle Gläubige, die mussten sich natürlich nach dem Reich Gottes und nach diesen Dingen ausstrecken, sich dafür interessieren. Aber auch Könige haben sich danach gesehnt, sagt die Bibel im Alten Testament, die alles hatten zur damaligen Zeit, Macht, Geld, Einfluss, alles. Und die haben sich danach gesehnt, die haben ein Stück geahnt, die haben ein Stück gewusst vielleicht auch, die haben manches von Gott auch offenbart bekommen, aber nicht in Gänze. Sie kannten den Messias nicht, sie haben darauf gewartet, sie wussten, er kommt. Es gibt eine Erlösung, das Problem der Sünde wird gelöst, aber sie haben es noch nicht erleben können, wie gerne hätten sie es erlebt. Und jetzt sagt Jesus, jetzt seht das, was ihr seht, das, was ihr jetzt erleben könnt. Aber, jetzt kommt natürlich die große Frage, was haben die Jünger tatsächlich gesehen mit ihren Augen? Was wäre die Frage? Jesus sagt, seht, das, was ihr seht, ist ein Privileg, ist was Unglaubliches. Und was haben die Jünger mit ihren Augen gesehen? Letztlich muss man sagen, ein kaputtes, armes Land. Es war zerstört von einer fremden Besatzungsmacht, also den Römern unterdrückt. Das heißt, Jesus macht ihnen deutlich, es geht nicht darum, das, was wir vor Augen alleine sehen, da kann man schnell reinfallen, sondern was wir mit den Glaubensaugen sehen, das, was wir aus der Bibel heraus wahrnehmen an Perspektive, das ist das Entscheidende. Also lasst euch nicht nur einfach führen von dem, was ihr vor euren Augen seht, sondern letztlich guckt immer wieder in die Bibel rein. Walt hatte eine große Landfläche gekauft im Süden Kaliforniens und jetzt hat er seinen Bruder Arthur gefragt, ob er ihm nicht günstig einiges davon abgeben soll, für wenig Geld. Und dieser Arthur hatte sich das Land angeguckt und gesehen, oh, das ist eigentlich öde, was soll ich damit anfangen? Ich könnte es vielleicht ein bisschen bewirtschaften, aber ich kann damit eigentlich nicht viel machen. Und hat dann seinem Bruder Walt gesagt, du, ich brauche das Land nicht, das sieht für mich nicht gut, interessant, wichtig aus. Walt Disney, so hieß er später, der Bruder, hat dann dort sein Filmimperium aufgebaut und das Land ist unbezahlbar geworden. Ja? Und das ist für mich so ein Bild, so ein bisschen vielleicht auch das, was Erich erzählt hat, diesen kleinen Zettel da, ein Bild dafür. Man sieht es manchmal nicht vor Augen. Das sieht vielleicht öde aus, man denkt, ja, der Glaube, es gibt auch Glaubenskrisen, ja, wo man innerlich vielleicht in Krisen reinkommt und denkt, was ist das denn nun? Und dann sich von der Bibel her wieder neu ausrichten zu lassen, die Perspektive zu bekommen, es ist ein Privileg. Es ist das Größte, was wir hier auf dieser Erde bekommen können. Es ist unbezahlbar. Nur Jesus konnte den Preis letztlich bezahlen und schätzt also nie den Wert des Glaubens falsch ein, weil es vielleicht nach außen oder nach gesellschaftlichen Maßstäben vielleicht gar nicht so wertvoll erscheint. Ich möchte euch nochmal beglückwünschen, ihr habt eine gute, sehr gute Entscheidung getroffen. Die anderen möchte ich vielleicht nochmal herausfordern oder mal überlegen, Entscheidung für Jesus, habe ich sie getroffen? Oder auch in der Nachfolge, bin ich vielleicht stehen geblieben, bequem geworden, habe mich zurückgezogen? Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, setzt euch mit euren Fähigkeit, mit euren Talenten, mit euren Stärken, mit eurer ganzen Persönlichkeit, mit eurer ganzen Biografie ein. Und ich glaube, dann werdet ihr sehr schnell vorwärts kommen, auch im Glauben, weil das Jesus verspricht. Wenn er euch sendet, dann nimmt er euch rein in die Sendung und ihr werdet merken, wie der Glaube wächst. Ich möchte aber auch euch daran erinnern, seid nicht naiv, nicht unbedarft. Glaube ist kein Spaziergang, es ist kein Ponyhof, wie man so schön sagt, obwohl ich mir sagen lassen, Ponyhof ist auch sehr anstrengend, kann sehr anstrengend sein. Vielleicht müsste ich mal hin, um solche Sprüche dann nicht mehr zu machen. Aber wenn man mal in diesem Bild bleibt, Glaube ist kein Ponyhof. Seid wachsam für Gefahren eures Glaubens. Seid im Gespräch mit anderen. Drittens, geht hin zu den Menschen in der Gemeinde, aber auch in die Gesellschaft hinein. Findet die, die am Glauben Interesse haben, die offen sind. Kümmert euch um die Kranken, gebt euren Glauben weiter. Viertens, bleibt Lernende, das möchte ich euch besonders auch nochmal ans Herz legen. Lernt, bleibt nah bei Jesus, lasst euch auch kritisieren, das ist in unserer Zeit nicht so gern gesehen vielleicht, oder wenn euch das Wort Gottes an Dinge ranführt, wo ihr merkt, eigentlich möchte ich es anders haben, dann lasst euch da korrigieren und ja, bleibt Lernende und vergesst nie das Privileg, an Jesus glauben zu dürfen. Gottes Segen euch, Amen.